Hier ist eine neue Folge von Kulturkapital. Hier ist Tine Novak und ich habe heute hier zu Gast an einem heißen Sommertag in meiner Wohnung Jana Niemeyer. Hallo Jana.
Hallo Tine.
Jana, du bist zu mir gelaufen durch die Hitze. Du kommst aus Frankfurt. Was machst du da?
Also ich kam jetzt direkt von meiner Arbeit aus Frankfurt und ich wohne in Frankfurt schon einige Jahre jetzt inzwischen und habe in Frankfurt studiert und arbeite jetzt aber an der Uni, bleib weiterhin an der Uni und arbeite im Bereich Mediendidaktik Evaluation bei Studium Digitale. Das ist die zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität. Und genau, mein Arbeitsfeld rankt sich eigentlich so um Evaluation und Prüfung und E-Prüfung und alles sehr wissenschaftlich abstrakte Dinge erstmal. Aber mein Kernthema, sage ich, worum es ja auch eigentlich heute gehen soll, war in meinem Studium der Kulturanthropologie eigentlich so dieser medienanthropologische Punkt, der sich natürlich in meiner Arbeit jetzt auch widerspiegelt, aber die Medienanthropologie und dann das Thema Online-Dating war halt sozusagen das Thema.
Genau, um Online-Dating wird es heute auch gehen. Ein bisschen so ist es ja auch mit uns. Wir sitzen hier uns gegenüber. Mhm. Es gibt irgendwas Leckeres zwischen uns, was wir gar nicht benutzen. Also es gibt so kleine Schokotäfelchen. Und theoretisch könnten wir uns die ganze Zeit in die Augen gucken. Was ist das, was ist beim Online-Dating ja gar nicht gebraucht wird? Da guckt man sich ja nicht in die Augen. Und da wirst du auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich würde aber gerne noch mal weiter zurückgehen. Du hast gesagt, du lebst schon ziemlich lang in Frankfurt. Wo kommst du denn ursprünglich her?
Ich komme eigentlich aus Niedersachsen, also aus Nienburg an der Weser. Das liegt zwischen Hannover und Bremen, also im Norden des Landes. Obwohl die Hamburger Kieler würden sagen, das ist noch nicht ganz Norden, aber von hier aus kann man das schon sagen.
Ja, aber es ist nördlicher als Göttingen, genau. Also immerhin. Genau. Und du bist wahrscheinlich zum Studieren nach Frankfurt gekommen oder gab es einen anderen Grund?
Nee, eigentlich zum Studieren und ich hatte mich damals für ziemlich viele Studiengänge beworben. Ich wusste auch noch nicht so hundertprozentig, was ich so machen will, war aber nach dem Abitur ein Jahr in Nordfrankreich und dachte dann so, ah ja, Kultur, damals hatte ich noch eine sehr schöne Vorstellung von einem Kulturbegriff, der sich natürlich geändert hat mit der Zeit, aber hatte dann gesagt, Kulturanthropologie, Französisch, irgendwie in die Richtung was studieren. Und die Wahl ist dann auf Kulturanthropologie gefallen. Sehr schön. Und hatte sich dann eigentlich war der Ansatz in dem Kontext, dass ich dann dachte, ach, ist irgendwie ganz schön. Frankfurt ist auch vom Standort ganz schön. Es liegt zwar quasi zwischen zu Hause und zwischen Frankreich. Also in beide Richtungen ist es so gleich weit. Und wenn ich zu beidem fahren möchte, dann habe ich sozusagen die gleiche Entfernung, gleiche Distanz. Und das war so der Startpunkt in Frankfurt quasi.
Und ich glaube, was auch noch ganz sinnvoll ist, da ja nicht alle Leute wissen, was Kulturanthropologie so ist. Mhm. Also mit Kultur kann man sich mehr oder weniger was vorstellen. Mit der Anthropologie wird es schon ein bisschen schwieriger. Zusammen ist es dann doch ein bisschen abstrakt. Kannst du das versuchen so zu erklären, dass man irgendeine Vorstellung davon bekommt, was Kulturanthropologie sein könnte?
Mhm. Also die Kulturanthropologie, das ist auch immer eine beliebte Frage auf Partys oder auf irgendwelchen Familientreffen. Habe ich auch eine sehr schöne Anekdote gleich zu erzählen. Ja, Kulturanthropologie beschäftigt sich eigentlich mit dem Menschen. Also die Anthropologie ist ja das Wissen über den Menschen und die Kultur ist jetzt nochmal so dazu gepackt. Eigentlich ist es Kulturanthropologie, europäische Ethnologie im ganzen Namen. Und geht eigentlich darum, wie machen Menschen was. Also das kann eigentlich in allen Kontexten kann quasi geforscht werden. Es geht um ethnografische Forschung und da gibt es halt unterschiedliche Themenfelder wie zum Beispiel die Medienanthropologie, wo man forscht, welche Akteure was wie machen, online jetzt in dem Fall. Aber auch ganz andere Themen wie Stadtanthropologie, wo es um Gentrifizierungsprozesse auch geht oder auch um Migrationsthemen, also alles mögliche Europäisierungsprozesse. Also das ist sehr weites Feld. Also als Kulturanthropologin, Anthropologe kann man sehr, sehr viel beackern.
Ich habe damals auch noch den Magister studiert und hatte ja Kulturanthropologie als Nebenfach. Mhm. Und bei uns gab es damals, und es ist das gleiche Institut, an dem du auch du studiert hast, und später war auch noch so ganz stark, also neben halt also das, neben dem Thema Europa gab es immer noch ganz stark so aus der Tradition der Kulturanthropologie diese Dorfforschung. Also wo Leute aufs Dorf gefahren sind und sich sozusagen dort mit dieser Exotik des Dorflebens oder der Provinz auch so auseinandergesetzt haben.
Ja.
Und das fand ich damals ganz beeindruckend, dieser Gedanke, dass quasi in so einer kleinen Gemeinschaft, weil ich komme ja selbst aus einer Kleinstadt, ich fand es immer sehr banal, das Leben in der Kleinstadt, aber dass man sozusagen dieses vertraut Banale nehmen kann und sagen kann, oder dem steckt irgendwas Besonderes inne, weil die sind für dieses für mich banale Leben aber Experten. Die kennen das ja viel besser als ich und die sind Experten für ihr Dorf. Und ich war damals total fasziniert dafür, dass Dinge, die ich so mit Vorurteil auch so als kleinbürgerlich empfunden habe, dass das einfach fremd ist und dass man halt lernen muss, diesen fremden Blick sozusagen neu zu entdecken.
Ja, das ist so ein Punkt, das war so ein Schwerpunkt, der jetzt, als ich dann studiert habe, gar nicht mehr so stark war, aber der ist trotzdem noch da. Also der ist auch immer noch, also der wurde dann vielleicht eher in so Lehrforschungsprojekten gemacht auf Zypern, wo das dann noch mit reinspielt, wo es aber um Lebensmittelproduktion auch ging und wie die quasi im europäischen Kontext jetzt eingespeist wird. Und quasi, also es gibt eine Masse an Themen, aber das Institut ist dennoch halt sehr klein. Das heißt, es hat auch einfach zwei große, beziehungsweise zwei unterschiedliche, drei Professorinnen und Professoren in dem Fall, zwei und eine Juniorprofessur, die halt natürlich gewisse Schwerpunkte haben, die sich dann auch wieder ausdifferenzieren, aber dadurch hatte man eigentlich ein ganz großes, gutes Spektrum und habe dann, also wie gesagt, im Bachelor hatte ich eher so einen anderen Schwerpunkt, der halt eher so Richtung Migration beziehungsweise auch Stadtanthropologie ging und dann im Master die Medienanthropologie, was mich dann sehr stark auch fasziniert hat oder auch dieses Thema, was mich sehr stark fasziniert hat dann irgendwann.
Als du deinen Bachelor studiert hast, ich glaube, das war die Zeit, wo wir uns das allererste Mal kennengelernt haben, oder?
Mhm, ich denke auch.
Genau, also du warst selber keine Praktikantin im Museum, oder?
Nee, ich selbst nicht.
Du warst gerahmt wie zwei Praktikanten damals Museum für Kommunikation.
Genau.
Das waren nicht nur deine Kommilitonen, sondern ich glaube auch tatsächlich einfach gute Freundinnen.
Genau. Ja.
Und mit denen bist du wart ihr nicht auch mit Medienprojekten in einer der Ausstellungen vertreten? Habt ihr nicht bei der Kochenausstellung auch einen Film beigesteuert?
Wir haben bei der Kochenausstellung, ich weiß gar nicht, ob in dem Kontext der Ausstellung dann der Film lief, aber wir hatten so einen kleinen Film gemacht über die Rotunde Frauen. Also Rotunde ist diese Cafeteria an der Goethe-Uni. Und wir haben uns damals, als wir diesen Film Arbeitskreis gemacht haben, im Rahmen der GEFCA, die Frankfurter Gesellschaft zur Förderung der Kulturanthropologie und europäischen Ethnologie, das ist ein Verein, und da gab es unter anderem so einen Filmarbeitskreis, also wo Studierende einfach mit der Kamera losziehen konnten zu einem bestimmten Thema. Damals von Sascha Knoche geleitet, dass wir uns Themen rausgesucht haben zum Oberbegriff Gesichter und Geschichten. Also wir konnten wirklich alles machen. Und wir hatten dann so den Schwerpunkt, dass wir dachten, okay, wir sehen diese Frauen jeden Tag. Die sprechen auch teilweise andere Sprachen. Man kriegt das ja mit, wo kommen die her? Die sind ja auch sozusagen ein großer Teil von dieser Universität, die diese Universität am Laufen hält. Das sind nicht nur die Studierenden, die Professoren und Professorinnen, sondern genau, das sind auch einfach diejenigen, was machen die eigentlich, wie kommen die dahin und wer steckt eigentlich dahinter, und hatten dann uns auf eine Protagonistin so als Schwerpunkt fixiert, oder die hatten wir so als Protagonistin ausgesucht, und das war auch total super in dem Kontext. Also es war einfach der Rahmen, und da ging es natürlich auch um Brötchen schmieren, um Essen, um gemeinsam Essen in dem Kontext. Und es war so ein kleiner studentischer Film von 14 Minuten.
Genau. Mhm. Ja. Und den Bachelor hast du ja dann dort auch abgeschlossen, und genau, du bist dann in Master mit diesem Medien- und Medienthema. Wie kam das? Also kam das auch über diese Arbeit mit GEFCA? Ich weiß, du bist auch irgendwie, GEFCA hat auch dieses Radio bei Radio X, das ist so ein Bürgersender. Mhm. Bist du über dieses selber Medienmachen zu Medien gekommen, oder fandest du das Thema aus einem anderen Grund interessant, dich mit Medienanthropologie zu beschäftigen?
Also erstmal hatte ich im Master das mehr so auch als Schwerpunktthema, auch in den verschiedenen Kursen. Andererseits habe ich auch gleichzeitig zu dem Master die Buch- und Medienpraxis angefangen. Also dieses Fortbildungsprogramm, was du ja auch gemacht hast. Mhm. Und genau, und hatte dann als die Buch- und Medienpraxis, als ich die halt machte, hatten wir dort Teilnehmer und Teilnehmer aus den unterschiedlichen Regionen, aber die waren ungefähr vom Alter, also es gab schon ein paar Ältere, die da mitgemacht haben, aber es waren ungefähr alle so Mitte 20, Ende 20, und da sagte eine, dass sie irgendwie ihren Freund über Elitepartner kennengelernt hat, und ich dachte, okay, krass, ich meine Vorstellung war bis dato eigentlich, dass es halt nur Personen machen, die mindestens einmal geschieden sind, oder so überspitzt gesagt, oder auch einfach älter. Also ich dachte, meine Vorstellung war einfach dann auch vorher, das machen jüngere Leute, die treffen sich sowieso irgendwie in anderen Kontexten noch häufiger und die machen das überhaupt nicht. Und da dachte ich schon das erste Mal so, ah, das ist eigentlich interessant. Und dann hatte ich gelesen von Eva Illouz, die Vermarktung der Gefühle eigentlich, das Buch. Also es gibt noch andere weitere, Konsum der Romantik, also die auch quasi in Richtung, aus dem Kontext der Frankfurter Schule in die Richtung Online-Dating auch geforscht hatte, aber mit einem sehr kritischen Blick, der gar nicht so auf die Akteure, sondern eher so wie die Liebe quasi zur Ware wird und wie das quasi dieses Romantische, also was das alles ganz furchtbar wäre, um jetzt mal kurz zusammenzufassen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dass es irgendwie interessant wäre, das aus einer anderen Perspektive vielleicht auch zu betrachten und einfach sich mit Leuten auch darüber zu unterhalten, wie sie das wahrnehmen, wie sie versuchen auch bestimmte Vorstellungen von sich dort zu, also wie sie sich dort präsentieren, wie sie das überhaupt einschätzen, welche Plattform sie dann nutzen, präferiert und wie das dann eigentlich beim Kennenlernen ist. Also ob es da irgendwelche Dynamiken gibt, die dann da aufschlagen. Und der Schwerpunkt war dann letztendlich auch auf diese Matching-Verfahren, also das fand ich besonders interessant, also dass durch einen Algorithmus quasi die richtigen Partnerinnen und Partner zusammengeführt werden und wie das so funktioniert, das war quasi so der Ausgangspunkt.
Das ist jetzt erstmal schon eine ganze Menge Ausgangspunkte, also ich meine, der erste Ausgangspunkt ist tatsächlich, du triffst jemanden im studentischen Universitätsrahmen und die sagt, ich habe jemanden kennengelernt über eine Online-Plattform und es gibt erstmal so eine Verwunderung. Und dann hast du direkt angefangen, also weiter zu recherchieren, was es gibt, oder wie bist du sozusagen, oder hast du zufälligerweise die Literatur gerade gelesen und meintest, ah, das passt gut?
Das war eigentlich, das war noch nicht während der Zeit, wo ich diese Fortbildung gemacht habe. Da habe ich so das erste Mal gedacht, ah ja, interessant. Und das Buch habe ich aber irgendwie später gelesen, also das habe ich irgendwann ein Jahr später oder so. Und dann ging es aber auch erst, also das war dann auch die Zeit, wo es dann langsam darum ging, welches Thema, also macht man jetzt eigentlich für die Masterarbeit? Gibt es da irgendwie was einen so weiterhin, also weiterführend auch interessiert an den Themen, die man jetzt vielleicht schon behandelt hat? Und dann habe ich halt gedacht, das wäre irgendwie cool, also das noch irgendwie näher sich anzuschauen. Und habe dann genau weiter recherchiert, habe einfach geguckt, was gibt's. Erstmal auch online dazu, der klassische Weg dann. Und habe einfach geguckt, was gibt's überhaupt für Plattformen. Und es gibt eigentlich einige Portale, die auch ganz gut darüber informieren, so Single-Börsen-Vergleich und die auch das ganz gut aufbereiten, so die Daten, die es eigentlich gibt, auch sehr stark statistisch. Und das war so erstmal der Ausgangspunkt, wo ich dann auch im Seminar quasi mal präsentiert habe oder im Kolloquium und dann gesagt wurde vom Prof, ja, das klingt gut und machen Sie weiter, und dann habe ich das gemacht.
Und als du in dieser Zeit diese Dinge nachrecherchiert hast, warst du selber zu der Zeit Single? Warst du zu der Zeit selber mit jemandem zusammen? Also ich kann mir vorstellen, dass das was mit einem macht. Also wenn du sozusagen als Single dieses Thema nimmst, also glaube ich, ist es was anderes, als wenn du sozusagen in einer Partnerschaft da reinguckst. Du denkst, wo ganz klar wird, hey Leute, ich interessiere mich nicht für mich aus eigenen Gründen, sondern ich bin jetzt die Forscherin.
Ja, also ich hatte damals meinen Partner auch schon, ich habe ihn auch immer noch, aber der war erstmal ein bisschen beunruhigt, dass ich dieses Thema genommen hatte. Aber eigentlich war es vielleicht dadurch einfacher, weil genau dadurch hat man jetzt vielleicht vielleicht nicht erstmal so, dass einem die Leute sagen, ah ja, du machst so ein Forschungsthema, genau.
Mal sehen, was bei rauskommt.
Forschungsthema in Anführungsstrichen. Ja. Und genau, deswegen war es auf der Ebene, war das irgendwie dann für mich irgendwie ganz klar. Ich habe einen Partner und ich bin halt Forscherin.
Und nach deiner Arbeit warst du aber auch immer noch mit dem sondern du hattest besser nicht mit jemandem zusammen, den du bei deiner Forschung kennengelernt hast.
Ganz genau, genau. Also das ist immer noch dieselbe Person. Es handelt sich um dieselbe Person.
Gut.
Genau. Und aber das war, hat ihn dann erstmal so ein bisschen nervös gemacht, klar. Auch wenn ich dann so gesagt habe, ich chatte jetzt gerade so mit Leuten, so Interviews im Chat habe ich auch so gemacht. Und auf der anderen Seite natürlich ganz stark in so Online-Foren auch oder in Online-Plattformen dieser Flirt-Charakter natürlich sofort da ist. Also dass dann, wenn ich, also ich habe das auch öffentlich gemacht auf den Profilen, in denen ich angemeldet war und habe gesagt, ich bin Forscher und suche Interviewpartnerin, Partner in dem Fall nur eigentlich, weil sich vor allem dann Männer dann auch für mein Profil interessiert haben. Und dann schrieben die auch so, ah, das ist mal eine gute Masche. Ziemlich gut. Also so, man muss ja sehr stark, sehr originell auch rüberkommen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt in dem ganzen Kontext, dass man sich natürlich versucht, sehr, sehr positiv darzustellen. Was natürlich dann die Ironie der ganzen Sache ist, dass es natürlich alle sehr viel sehr gleich macht oder sehr standardisiert, weil alle sind sehr positiv und alle sind lesen gern und gehen gern ins Kino und treffen gern Freunde. Also das macht es halt wieder sehr... sehr standardisiert.
Das ist aber hattest du im Vorneweg so tatsächlich so eine Art Forschungsdesign, also dass du dir wirklich so eine Art Schlachtplan gemacht hast, wie genau nähere ich mich jetzt quasi da diesen Personen, die ich mir anschauen möchte, wie lange wird es dauern? Also kannst du das kurz mal so umreißen, damit man mal weiß, wie man sowas plant? Also wie forsche ich in einem Chatroom, wie forsche ich Online-Datende? Also wie geht man das an? Musst du das irgendwo ankündigen, den Firmen transparent machen oder bist du da klammheimlich reingerutscht?
Ja, also ich habe erstmal sehr viel darüber gesprochen, dass ich das vorhab, auch auf Partys oder auf irgendwelche mit Freunden. Und es ist sehr interessant, wenn man erstmal da ein bisschen drüber spricht, dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, ah, ich mache das auch oder ah, ich kenne jemanden, der macht das, vielleicht kannst du den interviewen. Und das war sozusagen eine Möglichkeit, auch an Interviewpartner irgendwie ranzukommen. Aber die andere war eigentlich, dass ich dann auch über einen Kontakt, einen weiteren Kontakt zu Plattformen bekommen habe, was letztendlich dann nicht geklappt hat, weil es einfach ein Informatiker war bei einer großen Partnerbörse und der durfte einfach im Grunde auch gar nicht mit mir reden, was aber auch verständlich ist, weil das natürlich deren Betriebsgeheimnis auch ist. Also das ist quasi die Vermarktungsstrategie. Das heißt, ich bin da eigentlich so rangegangen, dass ich geguckt habe, okay, ich gucke mir schon die Matching-Verfahren an und die Partnerbörsen oder ich mache das selbst einfach mal auch durch. Also ich bei den Matching-Verfahren ist halt der Unterschied oder bei den Partnerbörsen, die Matching-Verfahren anbieten oder beziehungsweise aufgrund der Matching-Verfahren matchen mit den Profilen, dass man sich erstmal durch so 70 bis 90 Fragen durchklicken muss und dann wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Und dann werde ich gematcht mit anderen und dann erst dann, also das sehe ich alles, das ist alles noch kostenlos. Und erst wenn ich sozusagen näher Kontakt aufnehmen will und E-Mails schreiben will, ich habe dann vielleicht mal 3 frei so, aber dann muss ich bezahlen. Oder ich werde auch angeschrieben und dann sehe ich, dass da was geschrieben steht, aber es ist halt so wie in so einer Milchglasscheibe. Also ich kann es nicht richtig lesen. Und um das lesen zu können, dann ist quasi erst, wird dieses Abo quasi erst angeboten. Das heißt, man hat sozusagen einen sehr starken Anreiz, dann vielleicht auch das dann zu machen. Also das war sozusagen die eine Variante, so Partnerbörsen. Andererseits wollte ich jetzt auch nicht massig Geld dafür ausgeben und mich da so die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, da 150 Euro jetzt lassen und nur damit ich jetzt da ein bisschen forschen kann. Mhm. Deswegen hatte ich einmal dann so ein Abo irgendwie, in so einem Abo-Kontext irgendwie 6 Monate frei gewonnen. Mhm. Quasi bei einer Plattform. Das hatte ich dann gemacht und ich habe mir noch Flirtbörsen angeguckt. Also klassische Flirtbörsen, die quasi nicht diese Matching-Verfahren machen. Die haben auch ein paar so kleine Tools, mit denen man auch so ein bisschen besser selektieren kann, sage ich mal. Darum geht's ja auch sehr stark. Mhm. Aber da kann man sich einfach frei anmelden und auch Leute kontaktieren, so wie man möchte.
Aber Flirtbörsen funktionieren eher so wie soziale Netzwerke mit eindeutigen oder mehrdeutigen Absichten.
Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt auch generell, es ist ein Riesenpool an ich hatte allein, also ich habe ja nur 4, sag ich mal, mir so angeschaut. Andere kamen dann noch hinzu, je nachdem, was ich für Interviewpartner hatte und die dann auch noch andere sozusagen untersucht hatten. Aber es gibt auch es gab noch eine Person, die war zum Beispiel auch Schwarzes Glück. Das sind einfach Leute, die irgendwie auf etwas dunklere Musik stehen, sag ich mal. Schwarzesglück.de ist ein so eine Plattform, also die einfach nach Interessen laufen. Oder es gibt halt dieses, was man öfter sieht, Gleichklang ist halt so eine Plattform für ökologisch Denkende.
Ja, und mit schwarzer Musik meinst du aber in dem Fall jetzt eher sowas wie Gothic?
Ja, oder? Ja, so okay. Death Metal und sowas, genau. Also genau.
Ich hatte schon mal so eine Begegnung in einer Bar, wo wir auch gesagt haben, dass wir beide schwarze Musik mögen.
Ja.
Nur die eine Person meinte damit eher so Soul
und
so
R&B.
Und ich meinte eher so was wie Goth-Zeug.
Genau.
Also das kann durchaus unterschiedlich verstanden werden.
Gut, dass wir das auf jeden Fall nochmal geklärt haben.
Ja.
Genau, also war Schwarzes Glück oder Gleichklang oder 50 Plus war dann noch eine Plattform, weil das einfach jemand war, genau, der hatte sich da irgendwie, also war ein Interviewpartner, der auf dieser Plattform irgendwie aktiv war. Also das sind sozusagen die ich dann so im Rande noch so mit betrachtet habe, aber im Grunde waren es so 4 Plattformen, 2 Partnerbörsen, 2 Flirtbörsen. Und mein Forschungsdesign, also ich hatte schon eine Forschungsfrage. Ich hatte auch schon grob umrandet, was mich da so interessiert. Also so einen groben Interview-Leitfaden quasi. Mhm. Aber die Interviewpartner und Partnerinnen habe ich eigentlich darüber gewonnen, dass ich genau darüber gesprochen habe und mich dann verwiesen wurde an Freundinnen und Freunde, die ich dann interviewt habe. Oder halt direkt über die Plattform, dass ich angeschrieben wurde und dann habe ich halt die Fragen gestellt und dann im Chat oder auch mal so ausführlicher mit Schreiben immer hin und her.
Okay, und wenn jemand nicht so genau weiß, was mit Interviews gemeint wird, das musst du, glaube ich, auch noch mal kurz erklären, weil in der Kulturanthropologie auch auf eine bestimmte Art und Weise geforscht wird. Also man forscht quasi nicht nur mit Buch und Text, sondern man geht halt raus ins Feld.
Genau.
Das Feld ist halt in deinem Fall dann die Online-Börse. Was genau bedeutet dann dieses, also wie funktionieren solche Interviews?
Ja, also was ich ganz in dem Kontext ganz spannend fand, wenn ich jetzt Interviewpartnerinnen, Partner face-to-face hatte, also wenn ich jetzt die getroffen habe tatsächlich, nicht nur virtuell gechattet habe oder geschrieben habe, fand ich es immer ganz gut, wenn sie mir auch ihr Profil gezeigt haben. Also auch gezeigt haben, was stellen sie wie ein, was haben sie sozusagen für Strategien, wie umgehen sie vielleicht auch die Plattform im gewissen Sinne, also welche Strategien haben sie auch, um irgendwie an bestimmte Sachen zu kommen. Also es gibt auch so Strategien, jetzt um Beispiel zu nennen, dass man, wenn man jetzt so 3 Freinachrichten hat, dass man dann versucht, die E-Mail zu verschlüsseln, die eigene der Person zu schicken, kontaktiere mich doch privat, dann müssen wir beide nicht zahlen. Solche Geschichten gibt's alles. Aber das, oder wie kann ich mich besser darstellen? Oder dass ich dann auch als Expertin irgendwie gesehen wurde und gesagt wurde, okay, was hältst du jetzt von meinem Profil? Was kann ich denn jetzt optimieren? Obwohl ich ja eigentlich auch in einem Forschungsprozess war, ne? Also das war halt in dem Kontext, lief das eigentlich? Also mir haben dann sozusagen diese kulturanthropologische Sicht, ich gucke mir diesen Prozess selbst an, also ich klicke mich selbst durch und schaue, wie stark muss ich quasi auch in diesem Prozess des Anklickens von so einem Persönlichkeitstest, was muss ich da wie auswählen, wie ist das überhaupt, auch das selbst zu reflektieren und aber auch mir dann mit den Interviewpartnern und Partnern das im Austausch irgendwie zu erfahren, wie das wahrnehmen, ob sie da irgendwie Restriktionen für sich sehen oder ob sie dann, ob sie damit gut klarkommen.
Und hast du das Gefühl, also dass du dabei, also wahrscheinlich wusstest du nach deinem Forschungsprojekt schon, wie man sich optimal auch in solchen Börsen präsentiert und was für Strategien besonders effizient sind? Mhm. Oder war das eher so ein Nebenprodukt und gar nicht das, was dich tatsächlich interessiert hat?
Das war schon auch ein interessanter Punkt, das aber nicht wirklich ein Nebenprodukt. Also es war schon so, dass mich so Sachen interessiert haben, geht's jetzt wirklich schneller? Also viele haben berichtet, dass es so ein ganz, ganz schnell geht, dass man sich ganz schnell auch öffnet den Leuten gegenüber, denen man vielleicht so potenziell näher kommen könnte, weil man auch wenig Zeit hat. Also Zeit ist auch so ein Aspekt. Das heißt, es geht immer sehr, sehr rasant oder es wurde auch so ein bisschen, also es gibt diesen Passing Stranger-Effekt. Also die Person ist ja erstmal nicht da. Das heißt, man hat erstmal auch so eine Passing Stranger-Effekt bezeichnet eigentlich eher wie so eine Begegnung in einem Zug oder bei einer Mitfahrgelegenheit, sage ich jetzt mal. Man öffnet sich vielleicht schneller, man erzählt so ein bisschen was man vielleicht Freunden vielleicht jetzt auch nicht direkt erzählen würde, weil die einfach nicht sozial so nah sind, diese Menschen. Genau, also man hat einen sehr stark, sehr schnell irgendwie eine Öffnung. Ein Interviewpartner sagt, das ist so eine Art Seelenstriptease, die er da immer vollführt, weil er sehr stark, sehr schnell versucht rauszufinden, wäre das jetzt ein potenzieller Partner und ein potenzieller Partner. Und das ist halt dieser Zeitaspekt, dass halt gesagt wird, einerseits, es ist nicht so aufwendig, wenn ich in eine Bar gehe, dann weiß ich erstmal auch nicht, sind die jetzt vergeben, die ich da jetzt potenziell anspreche oder nicht. Und das heißt, ich habe eine gewisse Erwartungssicherheit, wenn ich in so eine Börse gehe und denke dann, okay, die Person ist auf jeden Fall irgendwie auch auf der Suche. Andererseits wird natürlich viel Zeit auch darauf verwendet, erstmal auszuwählen und zu selektieren und zu gucken und zu schreiben. Und also das ist immer dann sehr relativ. Das heißt, letztendlich merken die Personen dann doch, dass sie sehr stark sehr viel Zeit davor verbringen und sehr stark versuchen, irgendwas herauszufinden, was natürlich dann auch wieder dazu führte, sage ich mal, selbst wenn sie sozusagen eine Vorselektion hatten durch eine Partnerbörse, dass sie selbst auch Selektionskriterien angesetzt haben. Das heißt, sie beschrieben dann sowas wie, am Anfang habe ich irgendwie jeden getroffen und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich muss irgendwie ich kriege das zeitlich auch nicht hin. Ich muss irgendwie noch mehr jetzt Parameter irgendwie einführen, dass ich dann sage, okay, nur die das und das Kriterium erfüllen oder das im Profil stehen haben. Was natürlich wieder dazu führt, dass dann auch eine große Unsicherheit besteht, ob man dann nicht jemanden verpasst, der sich einfach nur nicht richtig dargestellt hat. Ne? Also das ist halt so eine Sache. Was aber auch wieder sehr schön ist, wenn es dann, sage ich mal, klappt oder wenn mal, hatte ich jetzt auch einen Interviewpartner, der dann seine Freundin darüber über eine Plattform kennengelernt hatte, dass er dann sagte, es war halt zufällig, haben wir uns zur gleichen Zeit angeschrieben. Also dieser Romantisierungsaspekt, der sehr stark so in unserer Gesellschaft irgendwie auch noch vorhanden ist, sage ich mal, oder immer noch vorhanden ist und wahrscheinlich auch immer vorhanden bleibt, ist dort auch sehr stark zu finden, weil es ja erstmal was sehr Standardisiertes ist. Also es ist erstmal ein Deckel funktioniert erstmal nicht so, weil es gibt einen Topf und es gibt sehr, sehr viele Deckel und dann muss man sich halt genau entscheiden. Und deswegen, so eine Art Romantisierungsprozess eigentlich tritt dann so ein bisschen ein.
Und hast du dich hauptsächlich mit Leuten getroffen, die tatsächlich nach einer langen oder längeren Beziehung auf der Suche waren? Oder hast du dich mit auch Leuten interviewt, die einfach nur sozusagen geguckt haben, was da an möglichen kurzen Bekanntschaften auch da sozusagen rumliegt, rumschreibt, sich präsentiert in diesen Partnerbörsen?
Ja, also es waren die Personen, die ich jetzt so hauptsächlich interviewt habe, so face-to-face, waren alle schon so mit ernsten Absichten unterwegs, haben aber auch sehr viel formuliert, dass sie halt genau natürlich auch nicht wissen, wer gegenüber ist erstmal und dann den sozialen Kontext der Person auch nicht kennen, wie das sonst ist, wenn man über Freunde jemanden kennenlernt und dann natürlich nicht sicher sein können, ob da jetzt die Person vielleicht doch vergeben ist oder nicht. Also dass das auch schon von solchen negativen Erlebnissen wurde dann auch schon mal berichtet. Über den Chat hatte ich einen Interviewpartner, mit dem ich sehr gern geschrieben habe, aber der auch sehr stark aufs Flirten aus war oder sehr, sehr viel auch von sich aus geschrieben hat, aber der auch meinte, er hätte eine Freundin, die hat er auch über diese Plattform kennengelernt, aber er kontaktiert halt weiterhin auch Frauen. Also das ist halt, ist halt so seine Masche in dem Kontext. Also es gibt halt alles. Und letztendlich war es unterschiedlich verknüpft halt von den Personen. Also es hat immer noch, denke ich, jetzt eigentlich hat es inzwischen das verloren, aber damals, als ich die Forschung gemacht habe, das war so Ende 2011, Anfang 2012, seitdem hat sich auch schon wieder einiges geändert. Mhm. Aber war es eigentlich so, dass es auch noch ein bisschen so ein Stigma auch hatte und auch vielleicht auch noch ein bisschen hat, also wenn man sich über eine Plattform kennengelernt hat, dass das halt damit nicht so geprahlt wurde, sondern eher irgendwie, wir haben uns, keine Ahnung, woanders kennengelernt, irgendwie irgendwas, eine Geschichte erfunden wurde. Das war auch immer so ein Punkt. Letztendlich, dass Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Das ist ganz gut, weil ich mich eigentlich auch gerne fragen würde, was bei deiner Forschung eigentlich hinten rauskommt. Also ich meine, du bei der Ethnographie werden ja keine Typen oder sowas gebildet, sondern was ist das Ergebnis von so einer Forschung, wo man sozusagen auch so mitfühlt, mit auch in sich selbst reinguckt, was es mit einem macht und sich eigentlich auch so sehr respektvoller Umgang mit dem Interviewpartner, weil man den sich so in seiner Ganzheit auch anguckt. Also du reduzierst ihn ja nicht auf irgendwelche Merkmale oder sowas. Was kann denn da in Forschung oder als Ergebnis hinten rauskommen?
Also was halt so als Ergebnis rauskam oder was mein Anliegen auch von vornherein war, ist, dass es sozusagen nicht irgendwie so ein Verfall von was auch immer gibt. Also, ne, das ist sozusagen, dass die Akteure eigentlich sehr stark auch wissen, was sie tun in diesen Partnerbörsen und auch ganz stark wissen, dass sie in diesem Prozess des Datens nicht immer so repräsentiert werden, wie sie eigentlich wollen. Also das wissen sie selbst. Sie wissen auch, dass sie sich positiver darstellen als und dass das auch andere tun, ganz wichtig. Nur, merkt man halt auch, also war halt auch so eine Geschichte, dass die dass es halt nicht zu stark abweichen darf, auch von der eigenen Person. Aber es ist ja auch generell dann die Frage, wer ist man dann eigentlich, ne? Oder wie stellt man sich da und welches Konzept hat man von sich und wie wird das dann so präsentiert? Und eben fragtest du noch, was funktioniert denn eigentlich gut? Und dann gab es halt so Hinweise wie, wenn Männer irgendwie Fotos einstellen, dann Fotos mit Hunden funktionieren sehr, sehr gut. Also das sind ist halt so eine treue Seele oder was auch immer, wird damit irgendwie vermittelt. Das war so ein Punkt, der genannt wurde. Aber auch natürlich körperliche Charakteristiken irgendwie wird versucht mit so einem, gerade mit dem Bild versucht viel zu transportieren. Auch viel so Bilder, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Also in allen möglichen Varianten quasi. Und da gab es sehr, sehr viele Enttäuschung auch seitens vieler Interviewpartnerinnen, Partner, dass sie dann sagten, ja, aber häufig waren doch nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf, wie es eigentlich auf dem Bild war. Also davon kann man eigentlich irgendwann ausgehen, dass es schon ein sehr schönes Bild ist und geschönt. Andere sagten dann aber auch so, in echt sah die Person viel besser aus. Also es ist immer ganz, also es ist wie gesagt ganz divers. Eine der eminenten Sachen sind eigentlich so, dass es so schon immer so einen Abgleich geben muss und auch recht schnell geben muss seitens, wurde es so genannt. Also es waren alles keine Personen, die das online pflegen wollten, sondern die wollten auch schnell ein Offline-Treffen, um dann halt auch zu sehen, mit allen anderen Sinnen, sage ich mal, auch zu sehen, ist das vielleicht eine Person, mit der man sich längerfristig verstehen kann. Und es ist halt einfach auch eine weitere Möglichkeit, auch heutzutage natürlich, einfach um sich kennenzulernen. Also das ist natürlich auch so das, was am häufigsten genannt wird. Man ist gerade in die neue Stadt gezogen. Es hat auch, unsere Gesellschaft ist sehr stark flexibel. Man muss recht schnell irgendwie vielleicht in eine neue Stadt ziehen, um zu arbeiten. Also das ist halt dann schwierig, irgendwie sich einen Freundeskreis aufzubauen. Und das ist halt vielleicht eine Möglichkeit, Freunde zu finden, aber auch um Partner zu finden natürlich auch.
Liegt das an der Altersgruppe von Leuten, mit denen du dich unterhalten hast? Also sozusagen junge Absolventen, die gerade tatsächlich auch so auf dem Arbeitsmarkt sind. Ich meine, Frankfurt ist auch eine Stadt, wo Leute oft für ein paar Jahre zum Arbeiten reingehen und dann auch wieder rausgehen. Also glaubst du, du hättest ähnliche Ergebnisse in einer anderen Stadt gehabt oder ist es zu vage, über sowas zu spekulieren?
Ich habe, es gibt sehr, sehr viele Studien, die sich auch so, ja, vor allem soziologische Studien, die sich vor allem auf so statistische Daten auch stützen. Also sowas wie nur die Frauen in der und der Altersgruppe und was machen die eigentlich? Ich hatte nicht so den Fokus. Also ich habe erstmal das so offen gelassen, weil ich glaube, diese Nutzung des Online-Datens, da wollte ich erstmal keine Unterscheidung zwischen Stadt und Land zum Beispiel auch machen. Also ich habe sowohl Menschen in der Stadt interviewt, als auch Menschen auf dem Land. Die hat natürlich unterschiedliche Motive erstmal, aber auch von der Altersgruppe. Da war ich offen, weil ich, ich hatte sowohl jüngere Personen in dem Kontext dann gesprochen oder mit denen geschrieben, als auch ältere. Und die hatten natürlich dann, wie du schon sagst, in der Kulturanthropologie macht man jetzt dann keine großen Gruppen. Also es waren jetzt von den, es waren ja jetzt auch nicht 120 Interviewpartnerinnen und Partner, sondern es waren halt einfach auch, es sind halt einfach dann weniger, die man dann befragt. Und gerade nicht der quantitative Ansatz, sondern der qualitative. Und klar, also auf dem Land war es dann eher so von wegen, ja, ich kann mir lange warten, bis hier meine Frau irgendwie vor meiner Haustür einen Platten hat oder so, ne? Also hier hat mein Haus steht in einem Dorf mit irgendwie fünf insgesamt Häusern und es gibt hier mehr Tiere als alles andere. Und klar, das ist dann natürlich so ein klassischer Kontext, ne, wo man sagt, okay, das ist halt einfach mehr Kontakt überhaupt zu anderen Leuten außerhalb des Kontexts. Aber in dem Stadtkontext war es vor allem dieser Zeitaspekt vielleicht auch oder dieses, ich bin gerade umgezogen in eine neue Stadt, ich habe keinen großen Freundeskreis, ich brauche jetzt irgendwie, ich bräuchte, will einfach Kontakt.
Und du hast ja gesagt, dass du auch ganz stark immer auch guckst, in dich reflektierst, was macht es, wie fühlt sich das an, was macht es mit mir, was hat es mit dir gemacht, da reinzugehen? Also du hast gesagt, du bist in einer Beziehung und trotzdem chattest du da so rum und kriegst es so mit, da sind andere Leute auf der Suche, die manche sind auch nett, manche auch nicht. Mhm. Und du entwickelst ja bei auch bestimmt irgendwelche Routinen, auf Dinge um zu reagieren, die sich vielleicht auf andere, also vielleicht hast du ja auch sonst mit irgendwelchen Freunden chattest du und das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du dich vielleicht, also ich meine, das ist ja miteinander verzahnt, ja, diese Forschung und dann immer auch irgendwie das eigene Leben, wenn du in die Art und Weise in Forschung reingehst.
Mhm. Ja, es war vor allem, also es war vor allem von der Forscherperspektive war es eigentlich, dass ich auch diese ganzen Sachen Schritte durchmachen wollte, um dann einfach auch die Interviewten einfach besser zu verstehen in dem Kontext und einfach auch zu schauen, also gerade bei, also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich auch diese bei den Merkmalen, die abgefragt werden, ist natürlich auch immer, ob man Sport macht jetzt bei so dieser Partnerbörse und ja, wenn man eine Liste von 30 Sportarten hat, dann klickt man irgendwas an. Also dann sagt man so, okay, Segeln, nee, das ist jetzt nicht so oft, aber Joggen macht jeder mal. Also ne, also dann, man merkt auch, es ist vielleicht auch ein gewünschtes Bild von der Person. Also es wird einem ja auch schon was vorgegeben, wie vielleicht eine Person zu sein hat. Ne, also so, es sind natürlich auch so positive Merkmale einer gewünschten Persönlichkeit, die einem da vielleicht gezeigt werden. Und das spiegelte sich dann auch in den Interviews eigentlich wieder, dass dann jemand sagte so von wegen ja und als ich dann fragte zu dem Profil, was steht da alles drin und dann meinte so, ja, zum Beispiel Joggen und das mache ich dann aber nächstes Jahr. Also das gibt's auch Studien zu, dass halt Personen sich auch ganz stark an diesem Profil, dem Profil dann angleichen, was ich auch einen sehr spannenden Prozess finde oder sehr spannendes Thema, dass man denkt, okay, wie wirkt das dann wieder auch zurück, ne? Also so eine entworfene Persönlichkeit oder ein entworfenes Bild von der Person in so einem Dating-Prozess, wo es ja auch natürlich um Nähe und um Attraktivität geht, um Darstellen ganz stark. Wie wirkt das darauf ein, dass denn die Person das auch irgendwie darstellen möchte?
Aber das würde ja bedeuten, wenn sozusagen dieses Profil sich sozusagen im Spiegel verstärkend im besten Fall auf einen selbst zurückwirft, dann wäre ja sozusagen der Spiegel für dich, dass du dich noch stärker als Forscherin gesehen hast, weil du bist ja sozusagen in dieser Rahmung da reingegangen. Ja. Also hattest du das auch gemacht oder bist du, hast du tatsächlich auch selbst, also wie konntest du da so argumentieren, ohne dass du eigentlich daten willst oder flirten, ohne dass du daten willst?
Ja, also ich hatte selten, aber manchmal hatte ich halt so Situationen, wo halt Männer dann gesagt haben, und ja, okay, wann besprechen wir das jetzt beim Kaffee und wann machen wir das jetzt, ne, konkret? Mhm. Ich bin dann nicht weiter drauf eingegangen. Mhm. Also das ist halt, genau, ist halt dann die Frage, möchte man, also wen trifft man dann wirklich nochmal zum Gespräch oder ist es dann einem vielleicht, also natürlich vermischt sich das so ein bisschen, man ist ja trotzdem irgendwie eine Person, die dann auch in dem Fokus steht. Und bei mir war es auch so, dass ich am Anfang kein Profilbild drin hatte und mein Profil erstmal noch nicht so ausgereift und ich dann auch wenig Anfragen hatte. Und sobald ich ein Bild dann eingestellt hatte, haben halt mehr Leute sich auch für einen interessiert. Und dann war es halt auch, dann ist halt gleich so ein äußeres Merkmal da und dann wurde gesagt, ah, du hast Locken, das ist aber schön. Also, ne? Also, oder ich sehe, du machst auch, keine Ahnung, was auch immer, ne? Und das interessiert mich auch. Also so, es wurde erstmal über so versucht, über äußere Merkmale so ein Gespräch irgendwie anzufangen. Was auch irgendwie gar nicht geht, was von vielen Interviewpartnerinnen und Partnern gesagt wurde, war halt so, man konnte so standardisierte Anfragen senden. Also man konnte einfach so standardisiert, hallo, ich möchte Kontakt auf mein Leben, man kennt das ja von anderen, das da meinte man so, es geht auch. Geht gar nicht, da kann ich auch direkt einen elektronischen Korb zurücksenden, meinte dann einer. Also das ist halt, ne, also es gibt auch sehr viele, nicht Regeln, aber es gibt sehr viele, ja, vielleicht schon auch irgendwie Regeln oder irgendwelche so Regulierungen, so Feinheiten, die man vielleicht dann entwickelt auch mit der Zeit. Also selbst, dass man selbst irgendwie Kriterien anlegt, wie gesagt, dass man so selbst versucht, irgendwie die Suche zu verfeinern, immer mit dieser Angst, dass es dann irgendwie dass man jemanden verpasst, der gepasst hätte. Mhm. Andererseits, genau, wird dann halt auch ganz stark auf bestimmte Sachen geachtet oder es gibt dann so bestimmte Codes vielleicht auch, so bestimmte Dinge, die gehen und Dinge, die nicht gehen.
Was geht denn und was geht denn nicht?
Ja,
also was ging denn und was ging denn nicht? Also
genau, also her. Ja, ist wahrscheinlich auch immer sehr, sehr kontextgebunden, aber jetzt, wenn jemand irgendwie, was wurde mal gesagt, irgendwie nachts um 3 dann zurückschreibt oder um 4 Uhr morgens, dass es erstmal so ein bisschen komisch war. Also kommt dann wieder auf die Personen an, ne? Also dass dann, je nachdem, wie schnell geantwortet wird, da kommen vielleicht so auch die klassischen Vorstellungen, wie man richtig datet, obwohl man dann wahrscheinlich auch erstmal reflektiert, hat man die überhaupt und wie stellt man sich das vor? Und wo kommen die überhaupt her? Vielleicht auch.
Aber ist zu schnell schlecht? Also ist zu schnell zu verzweifelt oder gibt es solche Regeln da?
Also genau, kommt drauf an, war jetzt in meinem, ja, in den Interviews, die ich geführt habe, jetzt nicht so ein großes Thema, dass dann gesagt wurde, irgendwie, genau, eher mal so Irritation, wenn dann jemand so mitten in der Nacht zurückschreibt und man dachte so, okay, warum schläft denn die Person nicht, oh, kommt die her? Oder so, dass vielleicht in einem fortgeschrittenen Stadium des Kontakts, dass dann gesagt wurde, hä, der muss doch arbeiten oder, ne? Also gerade, weil diese Verunsicherung da ist, weil man sich noch nicht kennengelernt hat. In der Regel war es so, dass es irgendwie auch so bestimmte Schritte gab. Also erst schreibt man so ein bisschen, dann geht man rüber zum Telefonieren, erstmal die Stimme zu hören und dann macht man vielleicht ein Treffen aus. Und da gibt's halt unterschiedliche Abstände, aber viele versuchen das halt immer recht, also je nach Person dann recht schnell irgendwie zu machen.
Und ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit von solchen Online-Dating-Plattformen. Mhm. Und du sagst, dass man selber bestimmte Routinen und Kriterien entwickelt, um sozusagen den besseren Partner oder die bessere Partnerin zu finden. Und im Vergleich dazu gibt's ja diese Matching-Verfahren, wo einem sozusagen auch dieses Auswählen auch erstmal abgenommen wird. Wie hast du denn da geforscht? Also ich meine, du hast da auch Interviews gemacht, aber hast du auch versucht herauszukriegen, nach welchen Kriterien da ausgewählt wurde? Oder war das gar nicht im Interesse deiner Forschung?
Das war eigentlich war das so der Hauptfokus und deswegen hatte ich auch so den ersten Kontakt zu dieser, wie gesagt, zu diesem Informatiker von dieser Dating-Plattform, also von der Partnerbörse. Aber also die Plattformen selbst sagen einfach, dass sie auswählen nach den typischen Parametern gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, eine Mischung daraus. Mhm. Wie genau, sagen sie nicht. Also das ist halt, abgefragt werden halt auch so, wie ich schon eben erwähnt habe, diese Sportbeispiele, aber auch natürlich ganz klassische Sachen, beziehungsweise auch vielleicht absurde Sachen, aber absurde Sachen wie ja, welches Bild gefällt Ihnen besser, irgendwelche Formatierungen, irgendwelche Kugeln und erstmal so ein bisschen abstrakt für die Person, die sich dann entscheiden muss. Aber auch sowas wie würden Sie gerne leben? Mhm. Ne? In welchem Haus könnten Sie sich vorstellen, was wäre Ihr Traumhaus? Und dann gibt's halt irgendwie die Stadtwohnung, Altbau oder das Haus auf dem Land. Also für was würde man sich entscheiden? Auch sowas, schlafen Sie gern bei offenem Fenster? Also das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch ein Ausschlusskriterium, wenn das jemand nicht gerne tut. Also ne, also so irgendwie wird halt irgendwie so geguckt, ja, ob das irgendwie dann gematcht wird. Und ich habe im Zuge einer, ja, so eines, also ein E-Dating-Workshop, da war ich dabei. In der Uni Bamberg gibt es so ein Soziologie des E-Datings, so ein Lehrstuhl. Und da war auch eine Vertreterin von einer großen Partnerbörse, die dann natürlich auch selbst, die selbst natürlich auch forschen. Also das sind ja oft dann Soziologen und Psychologen in diesem Kontext, die da die dort arbeiten und ja auch diese Tests auswerten und matchen und Berichte schreiben und das Produkt, sage ich mal, dann verkaufen. Die berichten natürlich ganz stark auch dann davon, welche Erfolgszahlen sie haben. Also Erfolg ist dann seitens der Plattform auch einfach oft eine Eheschließung. Also das ist halt, ne, sie haben dann Erfolgspaare, die auch auf den Webseiten zu sehen sind. Die sind auch in YouTube-Videos zu sehen, also verlinkt halt auf der Website. Und genau, kann dann einfach so, werden dann so als Aushängeschild auch so mitgesehen.
Und würdest du sagen, dass sozusagen dieses Erfolgsmodell eher auch etwas ist, was eher typisch ist für solche Matching-Angebote? Also, weil die sind ja höchstwahrscheinlich auch ein bisschen hochpreisiger als die Online-Börsen. Mhm. Also das sozusagen in und weiß nicht, ich würde jetzt vermuten, da sind vielleicht eher auch mehr Angestellte und Akademiker, die da jetzt solche Verfahren nehmen, als sich da so durch die Online-Börse zu chatten. Also da ist dann sozusagen das klassische Rollenmodell, das Modell des Erfolgs. Ehe.
Ja, das kann man nicht, glaube ich, also kann man vielleicht so eine Tendenz für sehen. Allerdings ist diese Tendenz vielleicht eher darin zu sehen, dass ich dann auch von den unterschiedlichen Interviewpartnerinnen und Partnern, dass sie sagten so, okay, ich nutze jetzt jetzt so diese Partnerwahl, also Partnerbörse mit dem Matching-Verfahren und ich zahle dafür, weil dann ist es auch seriös. Und ich kann davon ausgehen, dass dort auch andere Leute, die zahlen, das auch ernst meinen. Andere, die waren dann eher auf Flirtbörsen, wollten aber auch vielleicht einen festen Partner irgendwie finden und sagten dann aber, ja, aber so verzweifelt bin ich jetzt noch nicht, also das Thema Stigma wieder, dass ich jetzt da dafür zahle, das würde ich nie machen, weil dann ist es ja auch, dann kriegt es wieder diesen Konsumcharakter. Ne?
Wurde dieses Moment, also dieses Beschreiben von verzweifelt sein oft thematisiert?
Verzweifelt zu sein, ja, vielleicht eher so im Sinne von wegen, ich suche jetzt schon lange und es ist
Leidensdruck.
Genau, oder auch, es gibt auch klare Statistik dazu, dass halt vor allem Frauen irgendwie, die ab Mitte 30 dann irgendwie versuchen, irgendwie einen Partner zu finden, um halt auch Familien zu gründen. Also solche Geschichten sind halt auch Thema. Aber dieser verzweifelt eigentlich nicht. Es ist eher so eine Spielwiese. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit, irgendwie Kontakt zu bekommen, irgendwie überhaupt, zu anderen und einfach auch, ja, auch so eine gewisse Verfügbarkeit wird natürlich auch suggeriert, ne? Also dadurch, dass man da so eine Masse an Auswahl erstmal so hat, obwohl auch, es gibt auch sehr, sehr viele Karteileichen. Also es gibt jetzt, und das ist, finde ich, eine große Menge. Es gibt so 8 Millionen Partnersuchende in Deutschland und 3,5 Millionen, also on top, sind noch, die nur nach Sexkontakten suchen. Also es gibt auch reine Sexbörsen sozusagen. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber es gibt auch über die Jahre, also zu Beginn war es immer noch so, dass Plattformen damit geworben haben, wie viele Mitglieder sie haben, damit irgendwie auch nochmal klar wird, okay, hier sind sehr, sehr viele und hier finden sie auch sicher jemanden, der zu ihnen passt. Inzwischen machen die das gar nicht mehr, weil es so viele Karteileichen auch gibt. Also ich selbst habe mich auch nie abgemeldet, vielleicht soll ich das mal tun. Aber das ist halt, ne, also man kennt das ja, man schreibt sich irgendwo ein bei so einer Plattform und dann vergisst man das Passwort. Und dann, genau, ist immer verfügbar. Nein, aber das, man wird auch inzwischen haben die auch, schmeißen die ja noch raus, auch nach einer gewissen Zeit. Also es gibt einige Karteileichen in dem Kontext. Genau, und deswegen nochmal zu diesem Selektion, Vorselektion, dass man selbst suchen muss und selbst gucken muss und dass es vorselektiert wird durch so eine Partnerbörse, ist halt natürlich, dass man die Partnerbörse dann schon eine gewisse Verantwortung dafür auch übernimmt. Also dann sind sozusagen diejenigen, da können nur erstmal so richtig dabei sein, beziehungsweise die, die dann nicht dabei sind, sind vielleicht auch nicht potenziell für mich richtig. Mhm. Also das geht vielleicht dadurch schon mal so ein bisschen weg. Und dennoch hat man aber vielleicht 100 vorgeschlagene Leute und die kann man ja auch, also auf einen Schlag, und es kommen ja auch Leute hinzu und neue, und deswegen ist es sozusagen ja, es ist diese Verfeinerung von, wie gesagt, diese Selektion selbst nochmal zu gucken, okay, was interessiert mich jetzt wirklich und treffe ich jetzt jeden oder gucke ich nochmal ganz genau hin, tritt dann da auch im Grunde ein. Ein weiterer Aspekt, der in dem Kontext interessant ist, dass auch seitens vieler Partnerbörsen, also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, vielleicht haben sie das auch komplett rausgenommen, aber zum Zeitpunkt meiner Forschung war es so, dass sie teilweise die Bilder bei dem ersten Kontakt von den Personen noch so chiffriert haben quasi. Also man konnte nicht sofort sehen, mit wem man spricht. Mhm. Oder mit wem man schreibt in dem Fall. Und da haben sich viele von den Interviewpartnern, die das genutzt haben, fanden das alle irgendwie blöd. Mhm. Weil die meinten so, ja, ich zahle doch jetzt dafür, jetzt will ich auch die Bilder sehen. Und seitens der Partnerbörse war aber der Ansatz, auf die inneren Werte konzentrieren. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant in dem Kontext, weil es ja eigentlich erstmal nur diese Darstellung gibt. Ne? Und was heißt denn jetzt innere Werte? Also innere Werte heißt dann quasi das Geschriebene, was man austauscht oder das, was man spricht, weil man vielleicht schon Telefonnummer ausgetauscht hat oder E-Mail-Adresse oder mal irgendwie. Das fand ich halt
ganz. Aber hast du das auch nochmal so in Relation dazu gesetzt, dass wenn ich das Bild nicht habe, das unter Umständen dazu führt, dass ich ja dadurch auch mehr schreiben muss, aber Schreiben unter Umständen ja auch mit höheren Kosten verbunden ist bei manchen Börsen.
Ja.
Also es kann ja gar nicht das Interesse von Börsen sein, dass die immer sofort alle Partner finden.
Ja.
Da würden die sich ja quasi ihrer Kundschaft permanent berauben.
Genau.
Also inwiefern hattest du denn das Gefühl, dieses zwischen Verfügbarkeit und tatsächlich des Matchens einerseits Ziel ist, aber andererseits, dass es ja vielleicht auch irgendwie Strategien gibt, Leute auch ein bisschen erstmal da in der Börse rotieren zu lassen, bevor die dort auch tatsächlich unterkommen. Mhm. Gibt es sowas? Also das Gefühl, so kleine Hürden eingebaut werden, damit die tatsächlich da...
Mhm. Ja, wahrscheinlich, also es kann gut sein, dass es auch die Seite technische Hürde erstmal gibt, um das auch zu erreichen. Also was ganz klar auch formuliert ist von jetzt so Chefs von Partnerbörsen, der sagt das mal in einem Interview, ist natürlich der beste Kunde ist halt der kurz vor der Resignation einen Erfolg hat und vielleicht nach einem halben Jahr wiederkommt. Das ist vielleicht so, ne, der halt immer wieder zahlt und so oder der auf jeden Fall lange zahlt und dann auf jeden Fall jemanden findet. Das ist natürlich das Beste für eine Partnerbörse. Natürlich sind auch diese Abonnements gestaffelt. Das heißt, wenn ich jetzt nur 3 Monate nehme, ist das natürlich teurer, als wenn ich 6 Monate nehme oder ein Jahr. Das wird dann auf den Monat günstiger. Und dann ist natürlich vielleicht auch ein gewisser Druck da, in der Zeit dann auch jemanden zu finden. Also, dass man sagt, okay, ich habe jetzt 6 Monate Zeit oder ein Jahr Zeit und in der Zeit muss es jetzt irgendwie klappen, dass man sich das so vorgenommen hat. Aber im Grunde ist es ja vom Preis vergleichbar wie so ein Fitnessstudio zu bezahlen, sagen wir es mal so. Aber was dann natürlich auch trotzdem ein Kostenpunkt ist.
Mhm.
Klar.
Hattest du Leute, die auch zuvor oder während des Prozesses auch mal so ganz klassische Partnerbörsen in der Zeitung genutzt hatten? Also die den Vergleich hatten, wie Zeitung funktioniert, wenn du jetzt online gegenüberstellen würdest?
Also es gab auch Personen, die die Kontaktanzeige quasi klassisch irgendwie genutzt haben oder auch einfach mal so über so eine Anzeige online. Also es kommt ja dieses Online-Dating kommt ja auch eigentlich ein bisschen von dieser klassischen, die Kontaktanzeige ist quasi so, dass die Urmutter des Online-Datings vielleicht. Einfach um über ein Medium erstmal irgendwie einen Kontakt herzustellen. Es wurde jetzt, die Personen, die ich jetzt interviewt habe, haben jetzt nicht groß noch irgendwie über Zeitungen noch irgendwie Kontaktanzeigen geschaltet oder haben auch nicht vorher Kontaktanzeigen geschaltet und haben gesagt, jetzt mache ich online, weil das ist ja günstiger und besser oder was auch immer und hier habe ich mehr Auswahl.
Waren das Personen, die eigentlich auch privat viel online waren oder die sozusagen, also die so viel online gelesen, gemacht haben und das deswegen für sie einfach sehr viel normaler ist, online was zu suchen? Oder waren das wirklich Leute, die gesagt haben, oh, ich guck mal im Internet nach und rufe gezielt dieses eine Angebot auf, um jetzt jemanden zu finden?
Also ich konnte jetzt keine große Affinität von allen irgendwie so feststellen. Es war eigentlich eher so, genau, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, ich möchte jemanden kennenlernen Und ich habe mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen und die haben gesagt, der Herbert hat das auch gemacht, probier das doch mal. Also oft ist das eher so auf Empfehlungen von Freunden und die haben wirklich jemanden kennengelernt, tatsächlich eine echte Person. Also das ist so dann ne, aus diesem Virtuellen raus, dass man sagt, okay, das geht wirklich, dass es eher über so Empfehlungen ging.
Ja.
Andererseits ist natürlich, dass auch sehr viel Werbung einfach gemacht wird, also sowohl im Fernsehen als auch auf Litfaßsäulen, wir kennen das irgendwie alle, was da alles so rumschwirrt. Und das ist natürlich auch klar, weil das 50%, also man sagt so 50% der Einnahmen von so einer Kontaktbörse oder Partnerbörse geht halt auch wieder in Werbung, weil der Kunde ist zugleich Produkt. Und das ist ja auch klar, ne? Also das heißt, je mehr Kunden drin sind in der Plattform, desto besser ist es. Und ja, das ist so der Kontext. Aber es ist jetzt nicht... Genau, es war jetzt nicht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, irgendwie groß, dass sie eh schon den ganzen Tag online waren. Es war eher so, ich sag mal so, vielleicht auch Autonormalverbraucherinnen, Verbraucher, die so, ja, so, das auch schon, aber natürlich nicht ganz fern dem Ganzen.
Ja, das macht es ja vielleicht auch sympathischer, wenn es quasi auch so ein bisschen was Durchsetztes hat.
Genau.
Du hast ja gesagt, deine Masterarbeit ist auch schon ein bisschen her, also die ist jetzt nicht so topfrisch.
Genau.
Jetzt könnte man sich natürlich wundern, warum unterhalte ich mich denn jetzt gerade mit dir darüber? Die ist dieses Jahr nochmal irgendwie wie so nochmal aufgetaucht in zwei Kontexten. Also ich hatte das mitgekriegt, weil es gab eine Konferenz im Februar in Frankfurt und da war ich ganz überrascht, deinen Namen da plötzlich zu sehen. Ich so, ach, schau an, Diana. Und dann gab es nochmal eine zweite Veranstaltung auch in Frankfurt, wo du dann auch nochmal mit dem Thema aufgetaucht bist. Magst du da gerade nochmal erzählen, wie es dazu kam, dass plötzlich deine Masterarbeit quasi so eine kleine Renaissance erlebt?
Ja, das lag so ein bisschen daran, dass die Konferenz jetzt im Februar, die wurde von meinem Betreuer quasi organisiert. Und da ging es um digitale Praxen und Online-Dating ist ja auch so eine Art Praxis oder ist eine Praxis, digitale Praxis. Und das heißt, ich wurde halt angefragt, ob ich in dem Rahmen halt einfach das Thema vorstellen möchte und auch ja aufzeigen möchte, wie ich geforscht habe und was so die Ergebnisse dann auch sind. Und dann habe ich quasi, deswegen kam das nochmal so aufs Tablett und ich war auch eigentlich ganz froh darum, weil man kennt das ja so, direkt nach dieser Abgabe war ich erstmal so, ah, fertig und was anderes und erstmal nichts damit zu tun haben, aber das Thema ist trotzdem, also ich finde es immer noch interessant, auch wenn ich jetzt darüber spreche, es ist irgendwie, ich spreche immer noch gern darüber und genau, deswegen kam das wieder so aufs Tablett und deswegen habe ich das nochmal so bearbeitet im Rahmen der Konferenz oder einfach nochmal vorgestellt. Und bei dem anderen Vortrag ging es eigentlich, das war Böll Analytics von der Böll Stiftung, so ein Format um das Thema Traumhochzeit. Und also da habe ich mich gar nicht so hundertprozentig drin gesehen, weil ich gar nicht so als Thema so Hochzeit hatte.
Ja.
Aber im Sinne der Eheanbahnung vielleicht konnte man das ganz gut verorten. Also ich war auch so... Genau, war dann sozusagen direkt, das Format ist eigentlich ganz nett, direkt nach so einer Wedding-Planerin dran und es war einfach ein Petscher-Kutscher, 6 Minuten 40, 20 Folien, 20 Sekunden, also es geht auch ganz knackig schnell und genau, es war eine Wedding-Planerin da, dann habe ich vorgetragen, kurz, was so meine Ergebnisse sind und wie viel, habe dann auch so ein bisschen Statistik verwurstet, was jetzt so, wie viele Ehen jetzt in dem Rahmen von Online-Dating geschlossen werden offiziell und genau. Und dann gab es eigentlich aber auch noch so zwei queer feministische Ansätze, die da präsentiert haben in dem Rahmen und am Ende noch einen Pfarrer, der eigentlich so die Ehe verteidigen sollte, der das aber gar nicht gemacht hat. Also es war ein ganz netter Abend und es gab nochmal eine Diskussion am Ende am Podium. Also deswegen in dem Rahmen sozusagen haben wir das nochmal besprochen.
Und aus diesen zwei Anlässen, die ja aktuell waren, gab es dann nochmal, also das sind ja dann gegenwärtige Antworten und Reaktionen, gab es dann nochmal Antworten oder Fragen, die dich auch nochmal irgendwie jetzt weitergebracht haben oder was hat heute die Leute an dem Thema besonders interessiert in dem jeweiligen Diskussionen?
Mhm.
Bei der wissenschaftlichen Konferenz sind wahrscheinlich die Fragen anderer als jetzt in so einem eher plauschigen Abend-Event von der Böll-Stiftung.
Mhm.
Aber was wurde da nachgefragt? Also für was haben sich die Leute interessiert?
Also Dadurch, dass es so ein kurzes Format war, jetzt ich fange jetzt bei der Böll-Stiftung an, gab es halt einfach so nochmal tiefergehende Fragen zu den einzelnen Themen, also nochmal so Anfragen. Was ich jetzt in dem Kontext viel noch sehr spannend finde, ist halt, dass das war damals so ein bisschen der Ausgangspunkt oder war so ein bisschen in meinem Ausblick geschrieben, dass halt diese ganzen Apps im Kontext von Dating auch interessant werden. Das war damals Grindr und Blender, das waren so zwei Formate. Grindr für Homosexuelle in dem Kontext. Also ich hatte auch einen Freund, der das genutzt hat, wo du einfach mit GPS Kontakt siehst, okay, die Person jetzt ist vielleicht interessant für dich und die ist einfach 300 Meter entfernt. Möchtest du sie vielleicht treffen? Und wenn die andere Person das möchte, dann geht das auch sofort. Und dann dachte ich, okay, das gibt noch eine mehr echtzeitliche, nahzeitliche irgendwie Kontaktaufnahme und das macht es halt auch nochmal interessant. Also es war so ein bisschen der Ausblick, ob dann überhaupt die Partnerbörsen, können die bestehen in dem Kontext? Wie machen das mit ihrem Geschäftsmodell dann auch? Weil das ist es ja im Grunde. Und wie gehen halt auch die Personen, die das dann nutzen, auch wieder damit um? Was macht das vielleicht auch wieder mit dem Selektieren und Auswählen und so weiter? Und da war eigentlich nochmal so, habe ich so gemerkt, gerade bei diesem Bell Analytics, da waren auch viele junge Menschen, die dann sagten so, ja, ich nutze das jetzt hier, auch die App XY und habe dann jetzt hier, also es gibt ganz, ganz viele inzwischen und die haben dann irgendwie so erzählt, wie sie jetzt gerade sich frisch verliebt haben, wirklich über diese App und eigentlich ja nicht über die App, aber über so einen Kontakt darüber und aber auch sehr spannend ist, dass auch mit diesen Apps teilweise natürlich auch gesehen wird, okay, die Person gefällt mir nicht, also zip, zip, ganz schnell irgendwie entschieden wird auch.
Ja.
Passt das nicht? Und also eigentlich ist immer dadurch interessant, welche Selbstdarstellungsstrategien oder Inszenierungsstrategien fruchten dann eigentlich in dem Kontext und welche kommen irgendwie gut an oder welche sind halt irgendwie wünschenswert und das ist gut, kann man vielleicht auch mit anderen so Social Media natürlich auch gut analysieren, also was ist jetzt so wichtig an Bildern, an Fotos, aber genau, das ist so der Rahmen, in dem das oder was so nachgefragt wurde oder was nochmal so Thema war. Das ist halt eigentlich dieses Überall-Dating jetzt eigentlich eher ist. Also damals noch so mehr so dieses Klassische, aber es gibt auch sehr, sehr viele Plattformen, die jetzt beides einfach anbieten, klar.
Ich bin ja an der Uni und um mich herum sind auch sehr viele Studierende und wir haben auch studentische Hilfskräfte. Und das schon, also wenn da jemand Single ist, also momentan würde ich behaupten, sind die alle mehr oder weniger auch bei Tinder. Und das hat dann aber auch teilweise schon was wie so ein Social Network, so ein Facebook-Charakter,
ja,
wo gedatet wird, aber halt nicht nur. Also, ja, sondern man ist auch einfach tatsächlich und ist da socialized so ein bisschen. Und es hat auch gar nicht, also in meiner Wahrnehmung, ich forsche ja nicht drüber, hat es auch gar nicht mehr dieses Verwerfliche, ich bin bei einer Dating-Plattform, sondern die sind einfach bei Tinder.
Ja, genau.
Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also es ist alleine in meiner beiläufigen Beobachtung da so einen ganz starken Wandel gibt, also was das Stigma auch angeht, so eine App zu benutzen.
Ja, das ist im Grunde in dem Kontext nicht mehr vorhanden. Also es ist auch vielleicht, weil es halt aus diesem, ich zahle jetzt für so eine Plattform, wo ich gematcht irgendwie, also abgesehen davon, dass es natürlich auch seine Berechtigung hat, aber das ist halt eher so dieses, ja, schnell irgendwie Kontakt knüpfen. Auch auf Flirtbörsen war das immer mal Thema, dass gesagt wurde, okay, hier suchen die Leute vielleicht nichts Ernstes, aber da entstehen genauso Beziehungen raus oder auch nicht. Natürlich auch bei Partnerbörsen. Das ist ja auch keine Garantie. Da gibt's auch genauso Leute, die einfach flirten wollen. Also das ist halt, genau, ist halt da ein weites Feld. Aber es ist auf jeden Fall genau spannend, wie sich das weiterentwickelt, auch in diesem Kontext.
Wie ist es bei dir? Entwickelt sich da auch nochmal was weiter? Also wirst du da nochmal reingehen? Also das ist ja immer so die Frage, die Arbeit ist jetzt schon ein bisschen hinterher. Du bist aber immer irgendwie noch so im Uni-Kontext tätig. Also einerseits bei Studium Digitale, jetzt nicht klassisch in der kulturanthropologischen Forschung, aber du wurschelst auch irgendwie noch weiter bei den Kulturanthropologen rum, oder? Also du bist da noch nicht so ganz draußen aus dem Institut.
Also ich bin ab und zu mit einem Lehrauftrag am Institut. Aber jetzt nicht schwerpunktmäßig mit dem Thema auch. Und wenn dann nur mal peripher am Rande. Und Ja, das ist halt so ein bisschen die Überlegung. Jetzt vertieft man jetzt das Thema nochmal oder vertieft man lieber nochmal irgendwie noch ein anderes Thema, geht man nochmal weiter auf eine andere, ja, vielleicht ein bisschen verwandte Geschichte. Genau, weil es schon weiterhin spannend ist. Also ich würde schon noch irgendwie gucken, dass ich da irgendwie so inhaltlich noch dranbleibe, also weil es mich weiter interessiert. Mhm. Ob ich da jetzt irgendwas Größeres noch draus mache oder ob ich da irgendwie nochmal mehr zu noch schreibe oder das nochmal irgendwie in einem anderen Kontext setze, bin ich gerade noch nicht sicher.
Es muss ja auch gar keine Diss sein. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Also einfach ein Artikel und oder was auch immer. Genau. Oder einen schönen Podcast.
Du machst sowas ähnliches wie Podcasts, oder? Weiterhin.
In welchem Rahmen meinst du das jetzt?
Ich dachte, ich hätte gesehen, dass du auch bei diesem Uniradio mittlerweile auch irgendwie manchmal Sachen machst oder
Nee, das war im Rahmen der Buch- und Medienpraxis. Ach, okay. Entstanden. Und da habe ich gar nicht mehr, also ich war ja in der Buch- und Medienpraxis dann auch Hiwi im Anschluss, weil ich ja noch im Master auch war und einfach noch Studentin. Und war ich dann quasi mit in diesem Orga-Team. Und da war es halt aus diesem Kontext der Buch- und Medienpraxis ist das Radio Dauerwelle entstanden. Und ich bin quasi, genau, habe das quasi so peripher mit begleitet, aber das machen ganz andere Leute, die das auch sehr, sehr schön machen.
Genau, aber das gibt's noch weiterhin.
Das gibt's noch weiterhin, ja. Das läuft auch eigentlich ganz gut.
Und Radio X, machst du da noch Sachen?
Bei Radio X aktuell auch nicht mehr. Also weil dieses GEFCA-Radio, GEFCA ist ja so ein studentischer Verein.
Ja.
Und gerade wenn man jetzt in dem Kontext vielleicht auch mal Lehre macht, ist auch da bin ich jetzt nicht die Einzige, viele, die jetzt jemals in der GEFCA sehr aktiv waren, die wollen das auch den Studenten und Studenten weiter überlassen. Also die Studierenden sollen da auf jeden Fall irgendwie das Maß der Dinge sein und auch sagen, was sie da wie gestalten möchten. Und ich glaube, wenn man als Person da reinkommt, die nicht mehr im studentischen Feld irgendwie ist, dann ist das irgendwie immer, kommt das irgendwie immer ein bisschen irgendwie anders rüber. Deswegen ist das sozusagen.
Das ist so asymmetrisch, oder?
Also ja. Ja, genau. Das ist halt, selbst wenn man selbst gar nicht so irgendwie rangeht, es wäre immer irgendwie, dass vielleicht Personen dann auch nicht kommen, weil sie sagen, ja, nee, ist ja eine Dezentin. Das ist ja voll uncool. Nein, also gar nicht so, weil jetzt das irgendwie geäußert würde von Studierenden, aber es ist irgendwie so, ich sag vielleicht in der Tradition, dass es auf jeden Fall Studierende machen und wenn man mal irgendwie nochmal was dazu beitragen soll und kann, dann macht man das auch irgendwie zu unterstützen, aber jetzt irgendwie nicht im großen Stil, sage ich mal.
Wer weiß, vielleicht ist tatsächlich Podcast nochmal was du aufgreifst.
Ja.
Um dich den Themen, für die du dich interessierst, widmen zu können.
Ja,
wir werden es hören.
Genau. Mal gucken.
Mal hören. Ich danke dir, Jana, für das Gespräch zu Online-Dating. Können ja alle mal die Zukunft des Datings mit Tinder und OkCupid und wie sie alle heißen im Blick behalten. War schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank dir.
Ja, also das war's mit Kulturkapital und tschüss.